Buchhinweise. Ihr habt wahrscheinlich den Band 10 schon gesehen, viele von euch. Da ist viel drinnen. Da habe ich versucht, diese Zusammenhänge, die jetzt zum Thema kommen, Grignon, Pater Kolbe, der göttliche Wille, diese Zusammenhänge hier alle zusammenzufassen. Also da werden diese Heiligen alle thematisiert mit einem eigenen Kapitel. Pater Kolbe, zuerst Grignon, Pater Kolbe, Luisa Picareta und auch La Salette und Fatima. In La Salette sind viele Verheißungen gegeben worden über die kommende Zeit, vor allem über die Drangsal, die Verfolgung der Heiligen Kirche, das Auftreten des Antichristen, sein verheerendes Wirken und sein verheerendes Ende, das Wirken der Apostel der Endzeit, die Grignon als erster, naja, nicht einmal als erster beschrieben hat, aber sehr viel darüber gesagt hat. Diese Apostel der Endzeit sind bereits von den Kirchenvätern angekündigt worden, also schon vor 1500 Jahren und noch früher haben das Heilige gesehen, dass so ganz, ganz große Heilige werden am Ende der Zeiten kommen. Und davon spreche ich auch jetzt gleich. Und all das ist in diesem Buch enthalten. Also in La Salette sagt ja die Mutter Gottes auch von diesen, spricht sie auch von diesen Missionaren 1847 zu Melanie und Maxime. Und Fatima ist auch ein Teil, das ist das letzte Kapitel in diesem Buch. Ich habe es deshalb auch aufgenommen, weil Fatima direkt damit zu tun hat, das heißt mit dem göttlichen Willen. Es hat zu tun mit Grignon von Beaufort. Grignon lehrt uns die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria. Und in Fatima kommt die Mutter Gottes als die Frau der Apokalypse und sie sagt uns in Fatima mit einfachen, klaren Worten, was wir tun sollen, damit diese Andacht an ihr unbeflecktes Herz auf der ganzen Welt verbreitet wird. Denn diese Andacht muss auf der ganzen Welt verbreitet sein. Jedes Herz muss die Mutter Gottes wirklich anerkennen als Königin und lieben als Mutter in der Weise, wie Grignon es beschrieben hat. Und wie Pater Kolbe es auf der ganzen Welt auch versucht hat, schon zu verbreiten mit der MI, Miliz der Immaculata. Und in Fatima wird uns eben mit ein paar Worten, die Mutter Gottes hat nicht allzu viel dort gesagt. Im Vergleich zu Medjugorje ist das nur ein paar Sätze, was sie in Fatima gesagt hat, aber entscheidende Dinge. Nämlich, was wir tun müssen, damit diese Andacht auf der ganzen Welt verbreitet werden kann. Unter anderem ist ein ganz wichtiger Punkt die Weihe von Russland. Es wurden ja schon mehrere Weiheversuche unternommen, aber keiner war erfolgreich. Denn die Verheißungen, die damit verbunden sind, die die Mutter Gottes selber gegeben hat für diese Weihe, sind nicht eingetroffen. Das kann jeder selber sehen. Wir haben weder den Frieden auf der Welt, noch die Bekehrung aller Völker zur katholischen Kirche. Das ist verheißen. Und wo sind da die Auswirkungen dieser Weiheversuche? Deshalb sind etliche fundierte Theologen der Überzeugung, dass diese Weihe noch nicht in der Weise erfolgt ist, einfach wie Maria es in Fatima verlangt hat. Und diese Dinge sind hier beschrieben. Auch das dritte Geheimnis möchte ich noch kurz erwähnen. Im Jahr 2000 gab es ja eine Veröffentlichung und es wurde beteuert, das ist alles, was es dazu gibt. Und viele haben ja damals schon gesagt, nein, das kann nicht alles sein. Und hier habe ich ein paar Details auch von den vielen Sachen, die es im Internet alles zum Nachlesen gibt. Es ist wirklich nicht alles veröffentlicht. Es gab nämlich nicht nur die Vision, die man jetzt lesen kann. Seit dem 2000er Jahr wissen wir von der Vision der Kinder. Es gab auch einen Kommentar der Mutter Gottes zu dieser Vision. Und die Mutter Gottes hat nämlich bei allen drei Geheimnissen. Beim ersten, das ist das Geheimnis der Hölle. Das zweite Geheimnis, da geht es um Russland, um die Strafe, um die Reinigung der Erde. Überall hat sie einen Kommentar dazu gegeben. Die Kinder haben was gesehen, dann hat die Mutter Gottes erklärt. Und beim dritten Geheimnis soll es plötzlich nur die Vision geben, ohne eine Erklärung dazu. Und das ist, das ist ein Irrtum, wenn man meint, es gibt nur die Vision. Es gibt zwei Briefe der Schwester Lucia und es gibt zwei Dokumente, die sie an den Vatikan geschickt hat. Und das eine war im Archiv des Vatikan. Das wurde veröffentlicht, das ist die Vision. Das andere Kuvert, das andere Dokument, das ist bis heute noch im Safe des Papstes und dort ist der Kommentar enthalten. Wenige Eingeweihte kennen den Text, aber sie sind verpflichtet zu schweigen. Jetzt gibt es aber nur ein Wort der Mutter Gottes, was mir einfällt. Sie hat gesagt, es wird während eines großen Krieges veröffentlicht werden. Also da kommen sicher noch schwere Dinge auf uns zu. Und wenn es dann sozusagen sehr schwierig ist, dann wird der Papst diesen Schritt erst tun. Und sie hat auch gesagt, die Weihe Russlands, der Papst wird sie durchführen, aber erst spät. Es ist nicht zu spät, aber es wird spät sein. Das heißt, es wird schon ziemlich das Wasser bis zum Hals stehen. So kann man sich das vorstellen. Und das Wunderbare aber dran ist, wenn der Papst diesen Schritt tun wird, genauso wie sie es verlangt, die Mutter Gottes vereint mit den Bischöfen der ganzen Welt, feierlich, öffentlich, als Akt der Sühne, jeder Bischof in seinem Dom, in seiner Kathedrale, dann wird dieses Wunder geschehen, dann wird Friede werden auf der ganzen Erde, werden die Verfolgungen der Kirche aufhören. Die Verfolgungen kann man annehmen, dass die dann gerade zu dieser Zeit an einem Gipfelpunkt stehen werden. Und mit dieser Weihe, das ist ein einfacher Akt, möchte man meinen, mit dieser feierlichen Weihe wird die Macht des Bösen gebrochen durch Maria. Es wird Frieden werden, es wird zu einer Bekehrung kommen, einer massenhaften Bekehrung aller Völker, also ohne Ausnahme, zur katholischen Kirche. Und da werden dann auch die Seelen, die Grignot eben schon erwähnt, ausführlich erwähnt, die Apostel der Endzeit, viel beitragen dazu oder entscheidend. Weil, das habe ich auch jetzt in Bregenz gesagt, ich bin überzeugt, das sagt ja Grignot, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern er sagt, der Triumph der Mutter Gottes, der Triumph des Himmels auf Erden wird durch diese Apostel kommen, durch das Wirken von Missionaren. Also nicht durch irgendein kosmisches Ereignis, dass plötzlich jetzt irgendein Stern auftaucht oder dass wir irgendwas am Himmel sehen oder irgendwelche Katastrophen passieren. Oder dass Erleuchtung der Gewissen ist ja auch oft angekündigt. Das ist auch in Band 10 ein kurzes Kapitel, Erleuchtung der Gewissen, dass sie kommen wird. Da gibt es Heilige früherer Zeit, die das schon gesehen haben. Aber das wird es auch noch nicht sein. Das wird aufrütteln, das wird alles vorbereiten. Die kosmischen Ereignisse, die Katastrophen, die Erleuchtung der Gewissen, das wird die Herzen öffnen. Aber den entscheidenden Faktor werden bilden diese Apostel der Endzeit. Und ja, was sind das für Leute? Es gibt etliche Priester, die meinen, also Priester, die den göttlichen Willen schon kennen und ihn lieben, dass das Priester sein werden, die im göttlichen Willen leben, diese Apostel der Endzeit. Aber es ist auch diese Tatsache eben, Grignot hat etwas gesagt, das sicher unumstößlich ist. Es werden Seelen sein, die sich total der Mutter Gottes weihen. Also ihr ganz Gehören, ihr Eigentum sein werden. Mit dieser vollkommenen Hingabe, so wie es er beschrieben hat. Diese Hingabe, die möchte ich euch drum näher beschreiben ein bisschen. Viele kennen sie ja schon. Ich habe gedacht, ich kenne sie ja auch schon. Bin jetzt drauf gekommen, dass ich noch nichts begriffen habe. Und mit dieser Hingabe, diese Priester werden in die vollkommene Hingabe eintreten und zu Heiligen geformt werden, in Maria, von Maria, durch Maria. Und diese Seelen, diese Priester, auch Laien, werden so kraftvoll missionieren, das Evangelium verkünden. Sie werden die Größe der Mutter Gottes verkünden und die Seelen für Christus gewinnen. Die Seelen werden sich umgestalten lassen in Christus. Diese Seelen werden den entscheidenden Faktor bilden. Also nicht, ich sage jetzt nicht nur der göttliche Wille, sondern es ist der göttliche Wille ja nur dann wirklich in uns, kann er sich entfalten, das habe ich eh schon vorhin angedeutet, wenn wir umgestaltet sind in Christus. Je mehr wir umgestaltet sind in Christus, umso mehr kann natürlich auch sein göttlicher Wille, der göttliche Wille in uns wirken, sind wir seine Werkzeuge. Also, wie das die Marion am Vormittag schon erwähnt hat, wir sind nur durch Christus in der Lage, mit Christus, in Jesus, mit Jesus, in der Lage, in den göttlichen Willen einzutreten. Mit ihm zusammen, durch ihn, also mit ihm leben, mit ihm vertraut zu sein, ihn zu kennen. Ja. Und bei Grignion, er schlägt ja diese Weihe an die Mutter Gottes vor, die wir heute eigentlich in dieser Form ablegen, wie es Grignion meint. Nur bei Pater Kolbe ist ein zweiter Aspekt, der dazukommt, das fällt mir gerade ein. Bei Grignion geht es einfach um die Erneuerung der Taufgelübde, das ist sein Thema. Leben im göttlichen Willen ist auch nichts anderes. Das ist die volle Entfaltung der Taufgnade. Jetzt komme ich von einem zum anderen. Aber bei Grignion geht es um die Erneuerung der Taufgelübde. Was haben wir gelobt bei der Taufe? Wir widersagen dem Bösen, dem Satan, der Welt, der eigenen Begierlichkeit, der Sünde. Wir wollen ganz Gott gehören. Mit der Taufe werden wir Eigentum Gottes. Und weil uns die Taufe viel zu wenig bekannt und bewusst ist, die Taufgnade und was wir da eigentlich versprochen haben, deshalb ist das Christenleben so lau, so mittelmäßig und so verdorben in vielen Fällen, ist unser Leben, ja, bei vielen ist es ein Desaster, ein christliches, also aus christlicher Sicht. Das war damals schon so bei Grignion. Und deshalb war das sein Anliegen. Er war überzeugt, wenn die Taufgnade neu erkannt wird und neu belebt, dann wird das ganze Niveau gehoben des christlichen Volkes. Die wahre Frömmigkeit, das wahre Christenleben kommt in dem Maß, als wir unsere Taufe verstehen. Bei Pater Kolbe kommt ein Aspekt hinzu, und das ist dieser Aspekt des Apostolats, der Mission. Er hat die MI gegründet, ganz im Anschluss an Grignion. Er wollte, was Grignion ja verheißen hat, diese Andacht an Maria, diese vollkommene Andacht auf der ganzen Welt verbreiten. Das Instrument dazu ist die MI, Miliz der Immaculata. Und so soll der einzelne Ritter der Immaculata ein Missionar sein. Das ist mehr, also das ist nicht nur Sakrament der Taufe, da kommt hinzu Sakrament der Firmung. Der Gefirmte soll ja Zeuge sein und den Glauben verbreiten. Und der Herr Zischkin hat da auch ein Buch. Ich habe es mit von einem Pater Karl Stehlin, der hat wunderbare Bücher geschrieben über Pater Kolbe. Das ist auch von ihm. Der hat geschrieben ein Buch, Die Immaculata, unser Ideal. Hier sind ganz wunderbare Perlen aus den Schriften von Pater Kolbe enthalten. Er hat das in so überschaubarer, wunderbarer, klarer Weise aufgebaut, das Buch, das mit vielen Fotos, es ist leicht zu lesen, wunderbar zu lesen, man kann fast nicht aufhören. Die Immaculata, unser Ideal. Und ja, fällt mir noch eine, hat auch über Fatima geschrieben. Was ich hier erwähnt habe, in der ähnlichen Richtung schreibt Pater Karl Stehlin auch über Fatima, da gibt es drei Bände. Der Herr Zischkin hat zumindest die ersten zwei mit. Fatima, Leitstern der letzten Zeiten, heißt es. Ja, und Ludwig Maria Grignion, er hat von Jugend auf die Mutter Gottes verehrt und geliebt. Also er war auserwählt einfach von ihr, von Kindheit an. Und hatte schon diese Formung und Führung von früher Jugend auf durch Maria. Er hat eine strenge Buße gelebt, also das habe ich jetzt so gehört. Große Dinge gewirkt, also mit einem Feuereifer sondergleichen. Große Opfer, größte Opfer gebracht. Er ist 1716 gestorben. Damals war die Zeit des Jansenismus. Heute haben wir den Modernismus, den Liberalismus. Damals war die Überstrenge, der überstrenge Glaube. Und das waren seine Feinde damals, also ganz anders gelagert, aber doch. Er hatte auch, er stand auch vor einer schweren Krise in der Kirche. Er hat geschrieben, die Welt ist so verdorben, die ist so verdorben. Wir leben in einer so verpesteten Luft, dass es an ein Wunder grenzt, wenn sich da ein Mensch auf dem Weg Gottes halten kann. Also es war in gewisser Weise damals auch nicht das Gelbe vom Ei, kann man sagen. Und Grignion schreibt das in einem Gesang, der auch in diesem Buch abgedruckt ist. Das muss ich auch noch erwähnen. Dieses Buch, es gibt mehrere Übersetzungen, zumindest zwei sind mir bekannt, aber ich empfehle euch ganz innig diese vom Linz Verlag. Das blaue Linz Verlag, das ist nämlich aus dem Original übersetzt. Und das andere, das hatte ich vorher, das hatte ich bis vor kurzem, das kenne ich noch gar nicht so lange vom Linzbach. Die Übersetzung, die andere ist in dem Weinroten Buch, Vorwort von Bischof Graber, ist sicher alles gut gemeint. Ich will da niemanden anklagen oder in dieser Richtung. Nur haben wir festgestellt, der Herr Pfarrer Dotzler, bei dem ich Haushälterin sein darf und ich, wir haben jetzt dieses Buch durchgearbeitet und die Weihevorbereitung begonnen. Wir haben es ja schon früher mal gemacht, aber wir erneuern sie jetzt. Und dann haben wir immer wieder geschaut, wie ist das im anderen, im Vergleich. Und dann haben wir immer wieder gesehen, dass Sätze einfach fehlen, Absätze fehlen im Weinroten Buch. Und das sind gerade Aussagen, die entscheidend sind, dass wir in der ganzen Schärfe und Tragweite verstehen, worum es geht. Und in der Weihvorbereitung selbst, da sind diese Stoßgebete von Grignon, 33 Tage Weihvorbereitung, da sind Betrachtungen und so weiter, Gebete zu machen und zum Schluss ist bei jedem Tag ein bestimmtes Stoßgebet dabei. Und die sind weg. Da ist ein anderes Gebet hinein. Schön, alles, ja, das ist ziemlich lang, das kann man einmal durchlesen und das war's. Und die Ausgabe hat das Original von Grignon, das Stoßgebet, das ist kurz, das kann man sich einprägen und tagsüber öfter wiederholen. Und
sagen Sie nochmal die Übersetzung.
Die Übersetzung, ich weiß nicht genau, wer das übersetzt hat, Linz Verlag, wie die Linsen.
Das Goldene Buch.
Das Goldene Buch. Das Goldene Buch.
Aber Galicius Verlag, ich meine.
Ah, das ist, glaube ich, das andere. Das ist das andere. Da ist Vorwort von Bischof Graber. Ja, da haben Sie das andere. Ja, das Blaue. Nämlich mit dem Stoßgebet, also das ist meine persönliche Erfahrung. Wir betrachten wunderbare Dinge, die die Mutter Gottes in den Seelen wirkt. Sie führt uns zu Jesus, sie wandelt uns in Jesus um. Und diese Dinge will sie uns alle geben. 33 Tage hindurch, jeden Tag eine neue Gnade. Und mit dem Stoßgebet dann zum Schluss, wir kennen das aus dem Werk der Krone und aus anderen Gemeinschaften mit dem göttlichen Willen, oder die 31 Tage machen es auch so bei der Luisa, an jedem Tag gibt es einen Ausruf und ein Stoßgebet. Und das Stoßgebet ist eigentlich diese Munition, die wir dann abschießen, x-mal am Tag und bitten die Mutter Gottes, bitte um diese Gnade. Und in der Übersetzung vom Canisius Verlag ist das gar nicht drinnen. Also wir kriegen alles serviert, angeboten, sagen wir so, aber wir sind der Waffe beraubt. Jetzt haben wir gar nicht die Munition, dass wir die Mutter Gottes damit belästigen und behelligen und wie die lästige Witwe sagen, bitte gib mir, ich will das, ich bitte dich. Und genau aber darauf wartet ja der Himmel, dass wir bitten, dass wir kommen. Und den göttlichen Willen müssen wir immer wieder bitten. Das ist mit einer Bitte nicht abgetan. Und bei Grignon ist dasselbe Prinzip. Weil Gott, das ist das Wesen Gottes. Er will, dass wir immer wieder kommen und bitten. Alles, er will uns ja alles geben. Er hat ja alles und möchte uns das auf der Stelle am liebsten geben. Aber es hat einen Sinn. Er will, dass wir bitten, immer wieder kommen. Mit diesen Bitten, es geht nicht so sehr um ihn, sondern um uns. Disponieren wir uns. Mit diesen Bitten wächst die Sehnsucht. Mit diesen Bitten bildet der Heilige Geist einen leeren Raum in unserer Seele, den er ausfüllen möchte. Und wenn wir nicht bitten, dann wird da nichts. Dann bildet er keinen leeren Raum, dann wächst keine Sehnsucht. Und dann sind wir nicht bereit. Weil mit den Bitten, wenn wir sie wiederholen, dass wir sagen ihm, ja, das ist mir wichtig, das will ich bitte dich. Und das macht mich beharrlich, das macht mich treu, das lässt die Liebe wachsen, das lässt die Sehnsucht wachsen, das formt mich innerlich um. Deshalb sind die Bitten so wichtig. Und allein das schon scheint mir ganz wichtig, das wollte ich euch unbedingt sagen, dass diese Ausgabe, der Herr Zischkin hat diese mit zum Verkauf, dass die lege ich euch ans Herz. Auch aus einem zweiten Grund, weil Grignon spricht ausdrücklich vom Sklaven. Er weiht sich der Mutter Gottes als ihr totales Eigentum. Und er hat sich überlegt oder hat ihm die Mutter Gottes das selber gezeigt, könnte ich mir gut vorstellen. Er hat das nie wo gesagt, dass er Visionen oder Kontakt mit ihr hatte, aber ich gehe davon aus, dass es so war, dass er persönlich mit ihr in Verbindung war. Auf jeden Fall hat er immer gesprochen vom Sklaven, aus Liebe. Das ist nämlich die höchste Form. Das ist mehr als Diener oder Knecht oder Kind. Ein Kind gehört auch den Eltern in höchsten Grad. Wenn es klein ist, braucht es die Eltern von früh bis spät und in der Nacht und immer. Und die höchste Form der Abhängigkeit von Gott, was ist das? Das ist der Sklave. Die Heiden, die Türken, sagt er, die haben Sklaven. Den Christen entspricht das nicht, weil einen Menschen so in seinen Rechten zu beschneiden, das ist nicht der christlichen Würde entsprechen. Aber er wollte Sklave sein, der Mutter Gottes, weil der Sklave gehört mit Leib und Seele und alles, was er hat, seinem Herrn. Er gehört nicht sich selber, er gehört seinem Herrn. Der Herr kann ihn töten lassen oder selber töten und niemand kann ihn dafür belangen. Das sind die Rechte des Herrn und das sind die Pflichten oder die das Ausgeliefertsein des Sklaven. Er ist ein Stück Eigentum. Und genau das, um das geht es. Dass wir verstehen, wie sehr wir Gott gehören sollen. Wie sehr wir der Mutter Gottes gehören sollen. Das ist nicht in keiner Weise negativ. Das ist, weil wer ist die Mutter Gottes? Sie ist reine Liebe. Das ist für uns der größte Gewinn. Je mehr wir uns selber loswerden oder frei werden von uns selber, je mehr wir uns hingeben und hinschenken, unsere Rechte abtreten, je mehr wir das vermögen, umso mehr gehören wir ihr. Und umso mehr schenkt sie sich uns, kann sie sich uns schenken. Das ist das Wunderbare bei dieser Sache, bei dieser vollkommenen Hingabe. Und deshalb hat Grignion eine Form gefunden, wo er geschaut hat, er hat alle Bücher durchgeschaut, die alten und die neuen, hat er gesagt. Nirgendwo hat er das gefunden, was er hier niedergeschrieben hat. Eine so vollkommene Andacht wie diese. Eine Andacht, die, also keine andere Andacht heißt ja nicht nur, dass ich jetzt in die Kapelle gehe und ein paar Gebete spreche oder jeden Tag irgendwas abwickle. Und dann habe ich meins getan und abgehakt und dann gehe ich wieder zur Tagesordnung über. Andacht heißt Hingabe. Ich denke an Maria, ich denke an sie, ich liebe sie, ich wende mich an sie, ich nehme in allen meinen Angelegenheiten meine Zuflucht zu ihr. Also Andacht heißt Hingabe. Jemanden lieben, jemanden ganz gehören, das ist die wahre Andacht, die vollkommene. Und damit, ja, ist eigentlich auch schon gesagt, es genügt nicht, schreibt Grignion, wenn wir das einmal im Jahr machen, dass wir eine Weihe sprechen. Es genügt doch nicht einmal in der Woche. Und er ist auch sicher nicht einmal einmal am Tag. Man kann ein paar Litaneien beten, ist sicher gut, ist sicher schon viel jeden Tag. Aber das ist nicht die vollkommene Hingabe. Die vollkommene Hingabe, da kommen wir jetzt ganz in diese Richtung vom göttlichen Willen, die brennt ständig. Da ist ständig das Herz bei Gott oder eben bei Maria. Ich denke, jeder Herzschlag gehört ihr. Jetzt hat mir eine Frau in der Pause so ein schönes Gebet erzählt, was sie von klein auf gebetet hat, wo wir uns der Liebe Gottes schenken. Also Gott schenkt sich bei jedem Herzschlag und Atemzug. Da gibt es bei euch in Südtirol so ein ähnliches Gebet. Er schenkt sich ständig und ich möchte mich auch, dass der Blutkreislauf, alles soll Gott gehören. Und ähnlich ist diese vollkommene Hingabe, nämlich diese Art, wie Grignion sie beschreibt, erfasst den ganzen Menschen. Es erfasst unser alltägliches Leben. Es erfasst alle meine Augenblicke, also nicht nur einen gewissen Zeitraum, also einmal pro Jahr, einmal pro Woche oder in der Früh, sondern das durchdringt mein ganzes Leben, mein ganzes Sein. Das ist was anderes. Vollkommene Hingabe heißt eben Aufzehrung unseres eigenen menschlichen Wesens und Willens. Und das ist auch die Schwierigkeit, die dabei besteht. Wir können diese Weihe machen, wir können die Weihevorbereitung, das ist eh ziemlich intensiv, die 33 Tage machen, und doch dringen wir nicht in den inneren Geist dieser vollkommenen Andacht oder Hingabe ein. Der innere Geist, das ist eigentlich der springende Punkt, wenn wir das begreifen. Das ist dass wir erfassen, dass wir das Leben auch nicht nur verstehen, zuerst einmal verstehen und dann aber auch umsetzen können. Wie wir innerlich uns abhängig machen können von Maria, von ihrer mütterlichen Führung. Sie will uns umgestalten in Jesus, in ihren Sohn. Und das kann sie aber natürlich nur, wenn wir uns innerlich formen lassen. Und formen lassen können wir uns nur dann, wenn wir innerlich abhängig sind. Diese innere Abhängigkeit einmal einsehen, verstehen, bejahen und dann umsetzen. Das ist eben der Alltag. Im Alltag sind wir so schwerfällig, also das kann ich von mir sagen, begriffstützig, sage ich in meinem Dialekt. Wir so langsam vom Begriff, so blind, so auch widerspenstig und eingefahren, unbeweglich und so weiter. Es ist so mühsam für den lieben Gott. Auf der anderen Seite, er ist der Herr, wenn er was will, dann führt es aus. Aber wir spreizen uns und sträuben uns und haben uns da so gemütlich eingerichtet in unserem eigenen Ich, in unserem Lebensrhythmus. Wir haben, weiß ich, wir haben Familie oder keine Familie, Beruf oder Pension, ganz egal. Wir sind da so eingehaust. Kardinal Ratzinger, der Papst Benedikt XVI., hat das eben gesagt. Wir sind so eingehaust in unserem Leben, in unserem Ich, in unseren Gewohnheiten. Und da ist es schwierig, dass wir jetzt, gerade auch wenn wir schon älter sind, dass wir uns da jetzt noch formen lassen sollen von jemand anderem. Na, das ist eine Zumutung. Ich habe ja schon alles mir eingerichtet, das passt ganz gut für mich, sagen vielleicht manche. So, und jetzt soll ich mich da noch einmal wie ein kleines Kind führen lassen. Und das ist aber die vollkommene Hingabe. Die vollkommene Hingabe ist das Instrument des Heiligen Geistes, der durch Maria wirkt, der die Seelen anspricht, und wer darauf antwortet, auf seinen Ruf und das tut, was da drinnen steht, der hat von Grignion die Zusage, dass er in kurzer Zeit vollkommen umgewandelt wird, umgestaltet wird, sodass er sich selber nicht mehr erkennt. Maria ist der kürzeste, der leichteste, der sicherste, der vollkommenste Weg zur Heiligkeit, sagt Grignion. Es gibt nicht viele Heilige, die dieses Geheimnis gekannt haben. Es gibt auch nicht viele Christen. Also wir sind schon glücklich, wenn wir das überhaupt kennen dürfen. Er sagt, es sind also wenige, die dieses Geheimnis Mariens kennen. Und noch viel weniger, sehr wenige, sagt er, sind es, die es verstanden haben und dann noch einmal weniger, nicht nur verstanden, sondern auch üben. Die damit beginnen, die das so tun, wie er schreibt, und darin treu bleiben. Diejenigen, die es verstehen und üben und treu bleiben, die sind die Glücklichsten. Die werden nämlich umgewandelt in Jesus Christus. Sie lassen sich verflüssigen. Da gibt es ja dieses Bild von der Gussform. Maria ist die Gussform. Man kann Heilige auf verschiedenen Wege machen. Die meisten Heiligen, die es gibt, da hat er auch gesagt, das sind die allermeisten, die haben es ohne Maria versucht. Sie hat ihnen schon geholfen, sie haben die Mutter Gottes schon verehrt, aber die haben selber hart an sich gearbeitet, die Tugenden, Abtötung, Losseelung, Buße, Fasten, Opfer, Nachtwachen, verschiedene Dinge, große Dinge haben manche vollbracht. Die haben es gemacht wie ein Bildhauer. Die haben sich ein schönes Material, einen schönen Stein ausgesucht und dann haben sie den Hammer, den Meißel genommen. Sie haben geschaut, dass sie eine gute Form, also ein Vorbild vor sich haben. Sie haben sich möglichst ein gutes Bild, ein zutreffendes Bild zu machen versucht von Maria. Und dann haben sie angefangen. Oder von Gott, von Jesus. Sie haben sich ja direkt an Jesus gewendet. Also sie haben dann dieses Bild, das sie von Jesus innerlich hatten, versucht in ihrem eigenen Inneren nachzubilden. Mit eben Tugenden, Fasten, Abtötung, Buße etc. Und das ist ein harter, ein schwieriger, ein langer Weg. Und Grignion beschreibt das so, diese Seelen, da genügt, ja, es ist ein man vergisst Schweiß dabei, es ist mit Mühe verbunden, es dauert lang, bis so eine Statue herausgemeißelt ist. Und ein einziger Fehlschlag genügt, wenn er ganz unglücklich ist und das Ganze ist vorbei, es ist verfehlt. Also übersetzt jetzt auf das Gnadenleben bedeutet es, ein Fehlschlag, eine Sünde, ein Fehltritt kann das Ganze, den ganzen Plan Gottes mit der Seele zerstören. Den Weg zur Heiligkeit stoppen. Einfach stoppen, es ist vorbei, zunichte, verdorben. Und das sind die meisten Heiligen, die sind auch heilig geworden, die diesen Weg gegangen sind, aber die haben lange gebraucht und es war mit Dornen, mit Disteln, mit Kreuzen, mit großer Mühe verbunden, schreibt er so. Und die anderen, die wenigen, die die Mutter Gottes entdeckt haben, das Geheimnis Mariens, die haben verstanden, ich muss mich an Maria wenden, ich muss mich ganz ihr überlassen, mich in ihr verlieren, das heißt meinen Eigenwillen ihr übergeben, alles von mir ihr überlassen, mich formen lassen und praktisch flüssig werden, wenn ich meine eigene Form aufgebe, meinen eigenen Willen, meine Eigenliebe, dann lasse ich mich verflüssigen. Und dann ist das ganz leicht. Dann kann man diese, wie Wachs, kann man diese Seele dann hineingießen in die Gussform. Und sie passt sich leicht und schnell der Form an, die ja schon vorhanden ist. Und das ist Maria. Sie ist die Gussform, das hat der heilige Augustinus schon gesagt, die Gussform Gottes, Forma Dei auf Latein. Und er hat das, er hat das schon entdeckt und der heilige Bernhard von Clairvaux war ja ein ganz intensiver, großer Marienverehrer. Er sprach vom Aquädukt, vom Kanal Gottes. Gott kommt durch Maria zu uns. Alles macht er durch sie, alles schenkt er uns durch sie. Sie ist die Mittlerin aller Gnaden. Und so hat er verstanden, wenn er durch sie zu uns kommt, dann müssen wir auch durch sie zu ihm kommen. Anders geht es nicht. Bernhard von Clairvaux hat das so gesagt. Grignon sagt, es muss nicht sein, dass wir jetzt auf Biegen und Brechen alle die Mutter Gottes so verehren und dann durch sie zu Jesus. Es gibt auch Seelen, eben wie die Luisa Picaretta, sie hat die Führung von Jesus gehabt, wo Jesus selber kommt und diese Seele führt. Aber die Regel ist die, dass es Maria ist. Sie ist unsere Mutter, dass sie uns umwandelt. Und das Wunderbare eben an diesem Geheimnis ist, wie ich schon gesagt habe, das ist der leichteste, der kürzeste, der sicherste Weg. Im Vergleich zum anderen ist das ein Weg von Honig und Rosen, schreibt Grignon. Das hat er sicher auch seinen Zuhörern bei seinen Volksmissionen, bei seinen Predigten so erklärt. Also, dass wir uns Maria hingeben, uns in ihr verlieren, das heißt eben wie flüssiges Wachs, in sie hineingießen lassen, uns selbst aufgeben, in dem Sinn unseren Willen, unsere Vorstellungen, unsere Befürchtungen aufgeben. Wir wissen nicht, was Gott mit uns tun wird. Die Zukunft kennen wir nicht. Nicht einmal Maria wusste im Detail, was auf sie zukommt. Sie hat am Anfang ja nicht gewusst, dass sie die Mutter Gottes werden soll. Das hat sie erst bei der Verkündigung erfahren. Und viele Dinge, bei uns ist es ähnlich oder noch mehr. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Wir wissen nur das eine, dass Gott uns unendlich liebt und dass alles, was geschieht, dass es aus seiner Hand kommt, auch das Leiden. Und dass es einen Plan gibt. Er hat für jeden von uns einen Plan, der geschrieben ist in der Ewigkeit. Bei der Luisa lesen wir das im Buch des Himmels, ich glaube 1932. Die Geschichte eines jeden von uns ist mit allen Einzelheiten aufgeschrieben. Und das ist jetzt die Frage, wie weit wir diesem Plan entsprechen. Wenn wir ihm entsprechen wollen, dann leben wir in der Hingabe. Dann überlassen wir uns dem Willen Gottes, im optimalsten Fall dem göttlichen Willen. Und kombiniert damit der Mutter Gottes, weil sie ist diejenige, die uns in Jesus Christus umwandelt. Und er ist ja unser Mittler. Das heißt, wir müssen eigentlich umgewandelt werden in den Gottmenschen, sodass wir selber uns ganz verlieren, dass wir selber ganz verschwinden in Christus. Das ist das Endziel. Das nähere Ziel ist, dass wir uns in Maria verlieren, dass wir ihr ähnlich werden. Das nähere Ziel. Das Fernziel, das letzte Ziel ist eigentlich das, dass wir in Jesus umgewandelt werden. Und Grignion unterscheidet daher auch drei Etappen bei der Weihvorbereitung. Zuerst geht es darum, dass wir uns selbst erkennen, Selbsterkenntnis, die eigene Unfähigkeit und Unwürdigkeit. Die zweite Etappe ist dann bei der Weihvorbereitung die Erkenntnis Mariens, dass wir in sie eintreten. Und in sie eintreten heißt, uns von ihr formen lassen, ihr ähnlich werden. Und wenn praktisch ihr, also unser Innenleben ein Abbild von ihr geworden ist, unsere Seele, ihrer Seele ein Abbild ist, also sie, die Seele Mariens wird unsere Seele, ihr Geist wird unser Geist, dann kommt die letzte oder die dritte Etappe, dass sie uns umgestaltet in Jesus.
Lasset uns gemeinsam singen, loben der Herr den Herrn.
Ich habe das Buch jetzt aufgeschlagen. Es wäre so viel zu sagen, aber das ist ein Unsinn, wenn ich euch da überfordere. Das ist nicht der Zweck der Sache. Ich empfehle es euch überhaupt, wenn jetzt ist so viel, wir wollen den göttlichen Willen leben. Und das ist die größte Gabe. Und dann wollen wir aber auch uns umgestalten lassen in Jesus, durch Maria. Also ich mache so, ich lese, ich habe einmal den Schwerpunkt und einmal den. Das ist einmal die Schriften der Luisa, die lese ich schon täglich und bete das, die gewissen Gebete täglich. Das ist eine feste Regel, ein täglicher fester Ablauf, das empfehle ich euch auch. Ein Grundgerüst, ein festes. Und auf der anderen Seite ist aber diese vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria. Ich bin nämlich drauf gekommen, wenn ich nur jetzt göttlicher Wille, dann, ja, ich will es mit Jesus machen, Jesus komm, bete du in mir, aber es ist irgendwie halb. Ich muss, es ist in mir eben, das geht uns allen so, wir sind keine Heiligen, wir sind nicht ganz geläutert, nicht ganz gereinigt. Das heißt, wir sind noch nicht ganz in Jesus umgewandelt. Ich muss mich auch um die Person Jesu eigens sozusagen bemühen. Das ist eben für uns jetzt die Herausforderung. Wir wollen im göttlichen Willen leben und auf der anderen Seite sind wir aber noch nicht so heilig, wie es die Luisa war. Die Luisa wurde zuerst ganz umgewandelt in Jesus und dann hat sie den göttlichen Willen kennengelernt. Das ist für sie so organisch alles gekommen. Bei uns ist das jetzt auf einmal und daher auch sehr viel, wenn wir es jetzt auf einmal hören. Und umsetzen lässt sich das ja auch nur, wenn wir einmal da und einmal dort einen Schwerpunkt haben. Wenn ich einmal, was ich, da hat man den Eifer jetzt vom göttlichen Willen, alles zu lesen, zu hören und zu erfahren, dann ist man mehr auf dieser Linie. Dann kommt vielleicht eine Zeit, also bei mir ist es so, dass ich dann wieder irgendwie ein Bedürfnis bekomme, auch nach was anderem. Und ja, dann ist es vielleicht klug, nicht irgendwelche Botschaften, die gibt es ja in Massen zur Zeit, sondern dass wir dann eben bei Grignion aufschlagen, das Buch, und uns hier vertiefen. Und so können wir, ich bin sicher, dass der Heilige Geist jeden von uns da führt, ganz ohne Druck, dass wir einmal mehr den Schwerpunkt haben bei den Schriften Luisas und dann wieder mehr Richtung vollkommene Hingabe. Warum? Weil da geht es um die Person Jesu. Die Person Jesu, die ist nicht bloß ein Steigbügelhalter, damit wir in den göttlichen Willen hineinkommen, sondern es ist viel, viel mehr. Jesus soll unser alles sein. Er möchte, dass wir mit ihm so identifiziert leben, dass wir uns selbst vergessen. Das ist der göttliche Wille. Da vergessen wir unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Interessen, unser eigenes Selbst. Jesus hat so absorbiert im Vater gelebt, dass er von sich selber gar nicht, also man könnte es so formulieren, kein persönliches Eigenbewusstsein gehabt hat. Und die Mutter Gottes, die hat so absorbiert in Jesus gelebt, dass sie kein eigenes persönliches Eigenbewusstsein gehabt hat. Das ist die höchste Form der Vereinigung. Das wollte ich euch auch sagen. Das ist, ich meine, das sind Sachen, die sind für uns, ja, wir können uns anhören, schön. Aber Gott will uns dahin führen, das ist das Maximum, das es überhaupt gibt. Dass ein Mensch so in Gott absorbiert lebt, dass er sich selber gar nicht mehr wahrnimmt. Und es gibt Heilige, die das erreicht haben. Johannes vom Kreuz hat das in seinem Buch vom Berge Aufstieg zum Berge Karmel beschrieben. Er hat da eine Leiter beschrieben, eine Leiter, die hat 10 Stufen. Wenn eine Seele in die Vereinigung mit Jesus eintritt, ist ja das schon viel. Das ist der Gipfel überhaupt. Aber da gibt es auch noch gerade. Es ist immer so. In der Schöpfung sehen wir es bei den Pflanzen, bei den Kindern. Die werden empfangen, geboren, wachsen heran. Und die Bäume wachsen und so wächst auch das göttliche Leben. Also wir müssen zuerst einmal wachsen zur Vereinigung hin. Das ist ja schon ein gewaltiger Weg, wenn wir so weit kommen, mit Christus vereinigt zu werden. Und das ist im Goldenen Buch beschrieben. Gott vereinigt sich, Christus vereinigt sich. Das ist jetzt dieses reale Geschehen, wo das wirklich passiert bei den Heiligen. Er vereinigt sich erst dann, wenn die Seele keinen Makel, keinen Schatten mehr hat. Vorher macht er das nicht. Und so weit zu kommen, da hilft uns nur Maria, dass man so weit kommen kann, das geht ohne ihre Hilfe. Also ich sehe für mich überhaupt keinen Weg ohne ihre Hilfe, so weit zu kommen. Ganz vereint zu werden mit Jesus. Das heißt, dass er wirklich in meine Seele herabsteigt und verschmilzt. Also nicht schöne Worte, schöne Gefühle, die kommen und gehen, sondern real. Das ist ganz was anderes. Das macht sie. Da muss man das Goldene Buch durchlesen. Und dann gibt es eben diese, Johannes vom Kreuz sagt, diese 10 Stufen. Die Vereinigung wächst auch. Also das heißt, Jesus, ihr habt es viele schon sicher gehört vom Vollalter Jesu. Wenn die Vereinigung beginnt, dann ist das seine Empfängnis, kann man sagen, oder seine Geburt in der Seele. Und dann macht Jesus praktisch sein Leben, wächst er heran in der Seele. Man erlebt das geistige Kindesalter. Das kann man bei etlichen Heiligen wirklich nachlesen. Weil wenn man die Schriften liest, dann sieht man das richtig. Wie die da das durchlaufen. Die Kindheit Jesu, das Heranwachsen, das verborgene Leben, seine Passion. Also bis zum Vollalter. Und das ist dann die höchste Vollendung. Das Vollalter Christi in der Seele. Das ist diese höchste Stufe, wo dann die Seele das persönliche Eigenbewusstsein verliert. Und da finden wir wieder eine Parallele zur Luisa. Es ist alles von Grignon, ich kann sagen, ich finde alles von Grignon in den Schriften der Luisa wieder und im Evangelium, das deckt sich alles. Die höchste Vereinigung ist die totale Aufzehrung meines persönlichen Eigenbewusstseins. Und genau das ist das Leben im göttlichen Willen in seiner vollen Entfaltung. Es heißt ja bei der Luisa, im göttlichen Willen gibt es keinen Gedanken an sich selbst. Da gibt es keine verlorene Zeit durch persönliche Eigeninteressen. Da gibt es keine Traurigkeit, keine Beunruhigung, keine Angst. Da ist alles in vollkommener Sicherheit. Da ist das göttliche Leben in seiner ganzen Fülle, ohne einen Nebelfetzen, ohne nicht einmal ein kleines Wölkchen am Himmel. Das ist die Fülle des göttlichen Willens. Und diese Fülle eben erreicht die Seele dann, wenn sie zum Vollalter Christi gelangt ist. Und dieses Vollalter Christi erreichen wir am leichtesten, am ehesten durch Grignon. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich sage nicht, dass ich dort bin, keineswegs. Aber ich habe das jetzt erkannt, dass das der Weg ist. Der kürzeste, der leichteste, der sicherste Weg, der vollkommenste. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.